Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Inforadio.
Sie hören eine Testsendung von Inforadio.
Wir machen Nachrichten interessant. Inforadio.
Das war ein Ausschnitt von Inforadio, als man noch öffentlich testete vor der Funkausstellung 1995. Mit von Anfang an dabei ist Reinhard Holzhey, Chefredakteur von Inforadio. Herr Holzhey, wenn Sie zurückblicken, sind Sie zufrieden?
Ich kann das mit einem ganz einfachen Ja beantworten. Ich bin zufrieden, insbesondere deshalb, weil wir unter sehr schwierigen Umständen gestartet sind, mit einer ziemlich labilen Technik. Es uns aber trotzdem schon im ersten Jahr 1996 gelungen ist, uns auf dem Markt zu positionieren. Und wir seither in einem ununterbrochenen Aufwärtstrend zu den Zahlen gekommen sind, die mit der MA 2000 vorliegen. Und das sind 180.000 Hörer täglich in Berlin und Brandenburg. Und das sind die regelmäßigen Hörer. Hörer, die uns auch gelegentlich nutzen, wenn ich die mit einbeziehe, liegen wir bei einem Fünftel des gesamten Potenzials bei über 800.000 Hörern. Das ist ein Ergebnis, zu dem ich nur sagen kann, ich bin zufrieden damit.
Das war der erste Chefredakteur, sozusagen der Gründungschefredakteur des Inforadios, Reinhard Holzhey. Im Jahre 2000, also 5 Jahre nachdem Inforadio in Berlin und Brandenburg auf Sendung gegangen ist. Reinhard Holzhey starb letzten Sonntag im Alter von 74 Jahren. Ja, das Medienmagazin ganz herzlich jetzt am 3. Mai 2014 von mir. Sie sind herzlich eingeladen zu hören, was die Spiegel-Affäre uns seit 1962 Neues zu sagen hat. Sie erinnern sich vielleicht, die Redaktionsräume wurden damals mit auf Betreiben von Franz Josef Strauß, dem damaligen Verteidigungsminister, durchsucht wegen Geheimnisverrats. Da gibt es jetzt einen sehr interessanten Film in der ARD, der sozusagen dieses Sujet genommen hat und eine eigene Interpretation anbietet. Da hören wir interessante Interviews und außerdem startet auch Sat.1 eine neue, kann man sagen, Serie am Montag. Auch dazu werden Sie einiges hier im Medienmagazin hören und natürlich auch wie an diesem Samstag.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 am Samstagabend. Bei einem klassischen Ausflugswetter. Ich hoffe, Sie hören mich und das Medienmagazin trotzdem, weil ich Sie auf einen sehr, sehr, wirklich sehr interessanten Film aufmerksam machen will.
Kalter Krieg 1962.
Die Bundesrepublik Deutschland muss fähig sein, selbst zu antworten.
Strauß ist gefährlich.
Warum sage ich gegen mich?
Und wir müssen verhindern, dass dieser Mann jemals Kanzler wird.
Nein, fertig den Aufstand.
Ein deutscher Verteidigungsminister bläst zum Sturm auf die Pressefreiheit und provoziert die erste Staatskrise der BRD. Die Spiegel-Affäre.
Hier, Buback. Leute, es geht los. Ende.
Ende.
Verstanden, Ende.
Brabant hier vom Spiegel, schreiben Sie mit. Unsere Redaktion wird gerade von der Staatsmacht besetzt. Es gibt Verhaftungen, Übergriffe, Sachbeschädigungen, haben Sie das?
Entschuldigen Sie, wer ist da?
Mensch, Brabant vom Spiegel.
Was ist denn hier los, um Himmels Willen?
Siegfried Buback, Staatsanwalt, Bundesanwaltschaft. Und Sie sind?
Klaus Jacobi, Chefredakteur.
Ausdrückung und Vollstreckung eines Haftbefehls wegen dringenden Tatverdachts auf Landesverrat und Bestechung.
Ist doch lächerlich.
Ich weise Sie darauf hin, dass jeder Widerstand einen Straftatbestand nach § 102 StPO erfüllt.
Die ARD präsentiert am 7. Mai, also nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr, ein Stück Zeitgeschichte auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges als Premium-Fernsehfilm. Die Kuba-Krise am Rande eines Atomkriegs ist der historische Kontext für die Durchsuchung der Spiegel-Redaktion 1962, in der die Staatsanwaltschaft auf Betreiben des Verteidigungsministers Franz Josef Strauß Geheimnisverrat vermutet. Und das ist nicht nur Geheimnisverrat als juristische oder Justizaktion, sondern da geht es auch um Rivalitäten. Sie haben es im Ausschnitt eben gehört, zwischen dem Chef vom Spiegel, Rudolf Augstein, und dem Kontrahenten, dem Protagonisten Nummer 2 in diesem Film, Franz Josef Strauß. Und Ich habe einerseits den Darsteller von Franz Josef Strauß sprechen können, was er bei der Vorbereitung dieser Rolle und auch beim Spiel für nötig erachtet hat, diese Figur einerseits mit Historie aufzuladen, aber dann nicht zu einer Parodie verkommen zu lassen, was ja durchaus bei Franz Josef Strauß sehr nahe liegt, dass man dann bestimmte Gesten in der Körpersprache einfach übernimmt. Aber so einfach hat er sich nicht gemacht, der Franzen Fulton Smith. Und dann habe ich Roland Suse Richter gefragt, er ist der Regisseur dieses Streifens, was ihn denn gereizt habe, einen Film zu inszenieren, bei dem man eigentlich weiß, was passiert, nämlich, dass der Spiegel durchsucht wird, dass die Chefetage ins Gefängnis kommt, dann aber wieder befreit wird, auch durch den Druck der Straße, und dass hier Franz Josef Strauß vor dem Parlament, vor dem Bundestag sogar gelogen hat, als er sagte, er wisse von nichts. Also das ist ziemlich gut auserzählt in mehreren Dokumentationen in den letzten dann doch 52 Jahren, was ihn denn gereizt habe, solch eine Geschichte zu inszenieren.
Das ist ein interessanter Gedanke, weil meine besten Filme sind unter anderem wo im Grunde die Geschichte schon vorher bekannt war. Das war der Tunnel. Da war klar, dass sie durch den Tunnel kommen und dann irgendwann frei sind. Das war Mogadischu, was völlig klar war, wie die Geschichte ausgeht. Und das ist jetzt der Spiegel. Und interessanterweise erzählen sich diese Geschichten, wo man erst denkt, na, die Leute wissen ja eigentlich genau, was passiert, erstaunlich gut. Und vielleicht ist es auch gerade das Wissen darum, dass die Leute dann so ganz insgeheim auch so ein bisschen vorfiebern lässt und so, wo sie schon anfangen zu kombinieren, was weiß ich, was weiß ich nicht drüber, wie geht das aus, was habe ich drüber gelesen. Vielleicht ist das auch so eine Bereitschaft, einfach zu sagen, ja, ich finde das, find das spannend, das nochmal für mich auch im Gehirn so durchzudeklinieren.
Was sind denn Ihre Tricks oder was ist Ihre Handschrift, Bekanntes so zu inszenieren, dass es einem nicht bekannt vorkommt oder zumindest, dass das Bekannte einem hilft, eine Geschichte zu tragen?
Die Mechanismen, die ich jetzt versuche anzuwenden seit einigen Filmen, ist im Grunde, dass ich versuche, die Geschichte, also das Setting, die Geschichte irgendwie vergessen zu machen. Also ich möchte es schaffen, dass die Leute nach 10 Minuten nicht mehr drüber nachdenken, ist das jetzt in den 60er Jahren, ist das jetzt in wo auch immer, sondern ich möchte versuchen, den Protagonisten meines Films zuzuschauen. Und da setze ich inzwischen sehr radikale Methoden ein, indem ich eben sage, ich habe so viele Proben in meinem Leben gemacht, wo ich Sachen verpasst habe, wo ich gesagt habe, schade, in der Probe war es gut, ich probe nicht mehr, wir haben 2 Kameras, wir gehen immer sofort in die Szene rein, weil ich einfach möchte, dass die Leute sich zuhören, dass sie reagieren, dass sie antworten, Fragen stellen und so, dass dieses Momentum, das finde ich halt ganz wichtig, und so versuche ich halt im Grunde das aufzubrechen. Das ist ja sehr trocken, also der ganze Textspiegel, wenn man die Texte so liegt, das ist unglaublich trocken, aber wenn ich das Gefühl habe, ich gucke den Leuten zu bei ihrer Arbeit, dann finde ich es plötzlich wieder spannend. Und das ist mein kleiner Mini-Ansatz, den ich halt versuche umzusetzen. Ich nenne es immer Chaos in die Produktion bringen, überhaupt das konservative Ordentliche irgendwie beiseite rücken und irgendwie mal einfach drauf los filmen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich glaube, da steckt schon eine große Kraft dahinter.
Und das unterscheidet Sie von Guido Knopp-Dokumentation, der ja versucht, also fast sekundengenau nach seinem zumindest Verständnis etwas nachzuinszenieren, also nicht eben diesen Raum für Improvisation zu lassen oder Luft zu geben, damit die Schauspieler sich auch mal ein bisschen frei entfalten können mit dem Text. Das ist die eine Sache, aber inwieweit müssen Sie denn dennoch beauftragt durch die ARD in dem Fall bei der Wahrheit bleiben? Das, was man durch Dokumentationen kennt, wie es abgelaufen ist, also ist das nicht bei aller künstlerischer Freiheit dann doch irgendwie so ein Konflikt, den Sie ausleben müssen?
Ja, aber meine Arbeit, also mein Ansatz, der setzt ja voraus, dass ich trotzdem ein Drehbuch habe. Also ich stelle das Drehbuch gar nicht in Frage oder die Szene. Ich versuche, es gibt eine 1:1-Erzählung, das steht im Drehbuch. Das ist der Text, das muss ich erzählen. Und ich versuche immer hinter diese oder unter diesen Text zu gucken. Also gucken, was gibt es da drunter noch. Und dann weiß ich ungefähr, was ich inszenieren möchte. Und das ist einfach, es hat was mit Menschen zu tun, mit Emotionen. Und da versuche ich halt ein Fenster aufzumachen, dass ich diesen Leuten nicht nur beim Wiedergeben dessen, was im Drehbuch steht, möglichst genau zuschaue. Nein, ich möchte ihnen dabei zuschauen, wie das Leben funktioniert, was sie denken, was sie gleichzeitig, während sie diesen Text sagen, auch noch fühlen. Das ist mein Mini-Fenster. Ich stelle das Drehbuch gar nicht in Frage. Ohne das Drehbuch von Johannes Beetz könnte man auch nicht so einen guten Film machen. Aber ich stelle natürlich die Situation in Frage. Ich sage, wir werden uns hier auf gar keinen Fall hinstellen und jetzt 1:1 das nacherzählen, was im Drehbuch steht. Nein, wir wollen jetzt genau gucken, wie fühlt sich die Szene für dich an und wie kann man das so umsetzen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin Gast.
Das sind alles Atheisten, die gesamte Sowjetführung. Die dürfen sie genauso wenig frei rumlaufen lassen wie einen Sittlichkeitsverbrecher. Verstehen Sie? Die eine Hälfte Deutschlands haben sie schon und sie werden nicht zögern, wenn wir ihnen nicht mit ganzer Härte entschieden entgegentreten. Nur Abschreckung, das ist das Einzige, was sie verstehen. Cessante causa cessat effectus.
Und sind Sie bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, Herr Strauß? Würden Sie den roten Knopf auch drücken, eigenhändig? Sie, Herr Strauß?
Selbstverständlich bin ich bereit dazu. Ist ja ganz klar. Jetzt, nehmen wir doch einmal an, es gäbe diesen roten Knopf. Und wenn ich erfahre, in 2 Minuten drückt der Russe diesen Knopf, dann drücke ich ihn doch jetzt, sofort. Preemptive Strike, verstehen Sie? Eine andere Möglichkeit habe ich doch gar nicht.
Naja, lieber tot als rot.
Ach, so ein Schwan, das haben jetzt Sie wieder gesagt. Ich sage keine Diktatur mehr in Deutschland. Nie mehr. Hey. Und der kommunistische schon gleich gar nicht.
Genau, Sie sagen ja auch Sittlichkeitsverbrecher.
Das fahren Sie mir mal. Aber sofort.
Ich bringe Sie, glaube ich, noch zur Tür, Herr Strauß.
Ich will selber erst anstellen. Das ist der allerletzte da. Saubande.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der wirklich überragenden Darstellung einer historischen Figur, die wir glauben alle zu kennen. Wie gut kannten Sie die?
Persönlich überhaupt nicht und ich hatte wie jeder andere natürlich zig Bilder im Kopf, überwiegend vom Spiegel geprägt und anderen Medien und habe dann, aber ich bin natürlich in Bayern aufgewachsen zu einer Zeit, in der Franz Josef Strauß Ministerpräsident war, also aber eben dann sozusagen ihn natürlich nur aus der Ferne wahrgenommen. Und die eigentliche Annäherung für mich persönlich hat tatsächlich jetzt durch die Arbeit an der Rolle stattgefunden.
Und wie macht man sowas, ohne zum Parodisten zu werden? Weil man hat den Eindruck, Strauß selbst war schon seine eigene Parodie.
Das würde ich jetzt so nicht sehen. Also ich meine, der hat natürlich bestimmte Eigenarten wie viele andere auch. Also das gilt, glaube ich, auch für Kohl, für Schröder. Das kann man auf jeden sagen. Genscher und so weiter. Jeder hat irgendwie so seinen eigenen Cartoon bei sich. Nein, das glaube ich nicht. Also Strauß war eben sicherlich ein herausragender Politiker, was seine Vision, seine rhetorische Brillanz, seinen Intellekt, seinen messerscharfen Verstand, er war höchst gebildet, sprach fließend Latein etc., aber er war eben auch polarisierend wie kein anderer Politiker überhaupt in der Nachkriegsgeschichte. Er war sehr umstritten und ja, er hat einfach mit einer absolut rigorosen Brachialgewalt für seine Utopie gekämpft, wie im Übrigen eben Augstein auch. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Antipoden ist eben jetzt fiktional aufzuarbeiten natürlich höchst spannend, aber auch letztlich gesellschaftspolitisch war das der Sprengstoff, der dazu geführt hat, dass das politische Bewusstsein in der jungen Bundesrepublik Deutschland, also Nachkriegsbundesrepublik, überhaupt erst gezündet wurde. Es war die Spiegel-Affäre ist die Initialzündung. Ohne die hätte es vermutlich die 68er Bewegung nicht gegeben und letzten Endes auch bis zum NATO-Doppelbeschluss kann man immer wieder Aspekte von Straußens Vision in der Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik wiederfinden.
Und aber das ist sehr abstrakt und jetzt müssen Sie als Schauspieler daraus eine Figur formen und da muss man dann auch überlegen, inwieweit interpretiere ich etwas oder inwieweit gibt es tatsächlich auch Belege dafür, inwieweit imitiere ich. Mhm. Wie haben Sie sich persönlich entschieden? Weil ich fand, man hat Sie als Schauspieler erkannt, also im Brechtschen Sinne, Sie standen neben der Rolle, also ich habe Sie als Schauspieler wahrgenommen, aber gleichzeitig in jeder Nuance, die Sie gespielt haben, natürlich den Strauß entdeckt, ohne dass ich das Gefühl habe, Sie sind ein Imitator.
Das freut mich, das ist wirklich ein sehr schönes Kompliment, vielleicht das Höchste, was man als Schauspieler bekommen kann, wenn es gelingt, sich selbst so weit zurückzunehmen und sich als Gefäß, um in ihrem Bild zu bleiben, zur Verfügung zu stellen für die Figur. Das war natürlich ein langer Prozess, den kann man nicht einfach so herstellen. Es war von Anfang an klar, dass wir eben keine kabarettistische oder Parodie hier abliefern wollen. Das kann man sehr schnell herstellen. Da gibt es ein paar Versatzstücke, die man sich aneignet und dann ist es vielleicht auch witzig. Aber es trägt keinesfalls über 90 Minuten und es wird, glaube ich, auch wieder der Figur Franz Josef Strauß, weder des Menschen, aber auch der politischen Gesamtsituation nicht gerecht. Und es war eine sehr, sehr feine Gratwanderung. Und ich habe hunderte von Stunden Archivmaterial im Bayerischen Rundfunk sichten können und habe mich ganz langsam sozusagen, also es war Franz Josef Strauß und ich alleine im dunklen Kämmerchen, wenn Sie so wollen. Und man nähert sich wirklich sukzessive durch immer wieder Studieren dem an und guckt, was ist da jetzt wirklich so, ich sag mal, so Kleinigkeiten, die besonders sind, die ich für mich rüberziehen kann in meine Darstellung. Und was die Worte angeht, die sie anspielen, also natürlich können sie nicht einfach hergehen und einen Film über Franz, jetzt so salopp einen Film über Franz Josef Strauß machen. Also wir hatten natürlich mit Stefan Aust und anderen, Johannes Betz allen voran, Drehbuchautoren und Berater, die hier jedes Wort auf die Waagschale und wirklich 3, 4, 8, 10-fach geprüft haben, ob das wirklich so war. Ich habe in meiner Studienzeit sozusagen mit der Figur festgestellt, dass wirklich sehr, sehr viele, um nicht zu sagen fast alle Sätze und Worte, die ich als Figur Franz Josef Strauß spiele, historisch belegt sind, sogar auch mit Bildmaterial teilweise. Bleibt natürlich trotz allem auch ein fiktionaler Vorgang. Sie können hier nicht die Dokumentation machen, die kann man im ersten dann im Anschluss sehen, für die, die es ganz genau wissen wollen. Aber wir haben das filmisch, glaube ich, exzellent aufgearbeitet und in Roland Suso Richter und aber auch in dem gesamten Ensemble ein Universum kreiert, was, glaube ich, den Zuschauer hoffentlich positiv überrascht und was ihm große Freude bereitet, einen eher trockenen Stoff neu zu entdecken und auf eine große Abenteuerreise zu gehen und vielleicht am Ende zu sagen, wow, Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Gott sei Dank haben wir es. Wenn man selbst nach London schaut, Stichwort Whistleblower, Stichwort Guardian, ist es nicht automatisch. Und überhaupt Rechtsstaat, alles, was damit zusammenhängt, alle unsere Grundwerte, die wir heutzutage, auch Emanzipation, will ich da bewusst mit einschließen, ist gar nicht so lange her, dass das eben nicht selbstverständlich war. Ja, und über all dem steht aber das Grundrecht Nummer 1, es ist die Würde des Menschen, ist unantastbar. Und hier kann man vielleicht noch eine kleine Brücke rüber zur also Pressefreiheit auf der einen Seite, aber vielleicht gibt es auch sowas wie eine Pressepflicht. Wie weit darf man gehen in seiner Berichterstattung? Heiligt der Zweck die Mittel? Und gibt es vielleicht eben doch so etwas wie die Würde des Gegenübers, die man doch wahren sollte? Und ich glaube, hier sind beide Charaktere, sowohl Strauß als auch Augstein, weit übers Ziel hinausgeschossen, also in der Wahl ihrer Waffen. Und das ist eine Lehrstunde für Menschlichkeit, für gesellschaftspolitisches Miteinander, aber auch für die Notwendigkeit, sich auseinanderzusetzen und nach vorne zu denken und sich weiterzuentwickeln und auch bestimmten Konfliktsituationen zu stellen.
Francis Fulton Smith, der Darsteller von Franz Josef Strauß in der Spiegelaffäre am 7. Mai in der ARD. Wir hören gleich noch den Darsteller von Rudolf Augstein, Sebastian Rudolf und Stefan Aust. Der stellt sich nicht selber da, aber der hat am Drehbuch mitgeschrieben. Ehemaliger Chefredakteur vom Spiegel.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und einem Ausschnitt nochmal aus dem Film Die Spiegelaffäre.
Der Journalismus in diesem Land ist geprägt von Angst und von einem Kadavergehorsam gegenüber einer Obrigkeit, die aus längst vergangenen Zeiten stammt und die dieses Land zweimal an den Abgrund geführt hat. Aber wir verschreiben uns irgendwelchen heuchlerischen Anstandsregeln, einer staatstragenden Ausgewogenheit. Niemand muckt auf, um bloß nicht unter Kommunismusverdacht zu geraten. Mensch, den Strauß haben wir jetzt weit wund geschossen. Nächste Woche, da bringen wir die Fieberg-Geschichte, harte Fakten. Das wird der Fangschuss.
Der Rudolf Augstein-Darsteller Sebastian Rudolf. Ich fragte ihn, weil sich das so als Running Statement durch den ganzen Film zieht, also gegen die Obrigkeit sein. Ich fragte ihn, ob ihm solche Gedanken wie aus einer anderen Zeit vorkamen.
Also das ist natürlich in einer Weise schwerer zu verstehen von heute aus, weil es alles so viel sicherer ist. Ne? Also die Probleme, die wir jetzt haben, die wirken erstmal nicht so dramatisch und klar, sind aber auf der anderen Seite deswegen auch nicht so einfach in einer bestimmten Weise, weil die Probleme zu der Zeit viel klarer erstmal so auf der Hand lagen. Ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel jetzt Augstein wirklich ein Problem mit Obrigkeit hatte. Also in keinster Weise, glaube ich. Sondern für den war das Problem dieses, das Gefühl, und ich teile das auch extrem, bin ihm sehr dankbar, dass er so gegen den Strauß gearbeitet hat, weil er erkannt hat, das ist ein Mann, der achtet eben letztlich das, was auch Obrigkeit dann bei uns ausmacht und die Gesetze und die Bundesrepublik achtet er nicht, sondern ist ein Selbstermächtiger. Und das wollte er bekämpfen. Insofern wollte er ja ein bestehendes System eigentlich erhalten, an das er geglaubt hat. Allerdings natürlich mit Mitteln, die wiederum in sich selber relativ fragwürdig sind. Und das finde ich aber das Interessante wirklich, das, oder das Tolle an der Figur, von wo wir auch heute was von lernen können, weil wir heute in so einer Zeit leben, wo man den Widerspruch von so einer, oder das Dilemma nicht erträgt. Und nicht erträgt, dass man vielleicht für eine Sache, für die man für richtig hält, so eintreten muss, auch mit Dingen, die vielleicht nicht ganz richtig sind.
Ja, soweit also der Darsteller des Rudolf Augstein, Sebastian Rudolf. Und wir alle sind ja irgendwie, also die, die in dem Film mitspielen, logischerweise, und auch ich gehöre so ein bisschen mit dazu, nicht bewusst wirklich in diesen Tagen des ausklingenden Jahres 1962 in die aktuelle Berichterstattung irgendwie involviert gewesen. Also wir haben das wirklich nur durch Dokumentationen erzählt bekommen. Aber wer es tatsächlich miterlebt hat, war Stefan Aust, auch wenn er damals, glaube ich, in einer Schülerzeitung mitgemacht hat. Aber er hat ja dann durch seine spätere Funktion als Spiegel-Chefredakteur dann doch so einiges über diese Spiegel-Affäre erfahren. Und er hat als Berater mit am Drehbuch geschrieben. Und hören wir mal, was er so für einen Zugang dazu hatte.
Ich kann mich entsinnen, dass wir das im Fernsehen gesehen haben. Ich kann mich entsinnen, dass mein Vater, der den Spiegel las, aber eher anders orientiert war, irgendwie sagte, sollen Sie das Scheißblatt doch endlich verbieten? Er hat dann, glaube ich, auch gar nicht mehr erlebt, dass ich dann bei dem Scheißblatt irgendwie 13 Jahre Chefredakteur war. Vielleicht zum Glück.
Und in dieser Zeit haben Sie natürlich dieses Jubiläum auch selbst redaktionell zumindest verantworten dürfen, weil Sie sich erinnert haben. Natürlich, ob das jetzt eine Spiegel-Dokumentation bei Spiegel TV war oder auch im Blatt selbst. Ich habe es zumindest so bei Ihnen nachgelesen. Wenn Sie diesen Film sehen und die tatsächlichen Dokumente sich in Erinnerung rufen. Wie weit ist der Film weg von der Realität?
Der Film ist ziemlich nah an der Realität. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist ein Spielfilm. Das heißt, es ist immer, sagen wir mal, eine Interpretation der Vorgänge. Wenn Sie die Leute befragen, die dabei gewesen sind, dann werden Sie viele verschiedene Varianten hören. Wir haben alle Unterlagen, alles, was es gab, darüber studiert, uns angesehen. Haben sogar ein paar Sachen neu rausgefunden, die vollkommen unbekannt waren. Also ich habe mich selbst gewundert, die Geschichte am Ende, die wirklich dem Film hinten so einen Dreh noch gibt, dass der Dokumentarist im Archiv das Manuskript der Titelgeschichte, auf der die Quellen verzeichnet waren, während der Besetzung, während der Razzia in den Akten zum Thema Adenauer versteckt hat, das wusste kein Mensch. Das habe ich ganz am Ende vom Hausdokumentaristen ganz beiläufig erfahren. Mhm. Denn in der Tat wäre es so gewesen, wenn die irgendwelche Unterlagen gefunden hätten, die mit geheim gestempelt gewesen wären, dann hätten sie richtig große Schwierigkeiten gehabt. Das war wirklich, das hat sie im Grunde gerettet, dass das nicht gefunden worden ist. Und ich habe natürlich auch selbst mit Augstein viel darüber geredet. Wir machen ja im Anschluss an die Ausstrahlung in der ARD noch eine Dokumentation, 45 Minuten über die Bundeswehr im Kalten Krieg. Das heißt, wir haben quasi die Titelgeschichte verfilmt. Und da habe ich Teile eines Interviews drin, das ich selbst mit Augstein gemacht habe, ich glaube zu seinem 70. Geburtstag, wo er die Geschichte aus seiner Sicht erzählt. Also wir sind ziemlich nah dran. Aber es ist natürlich auch eine eigene Sicht der Dinge, ist eine Interpretation.
Was mich gewundert hat, zum einen, dass die Filmemacher sehr viel Wert drauf legten, auch noch so eine zweite Ebene einzuziehen, die man durchaus in französischen Filmen sehr oft findet, also Liebesbeziehungen, auch die etwas sehr schlüpfrige Art und Weise der Journalisten mit weiblichen Mitarbeitern umzugehen, wird nicht ausgespart. Ist das wirklich wichtig, um die Zeit zu verstehen, welche Rolle Frauen für Männer hatten, die Karriere machten?
Naja, so instrumentell würde ich das nicht direkt betrachten, aber das Klima war schon so. Es gibt ja auch immer eine private und persönliche Ebene. Es war ja in der Tat auch so, dass Rudolf Augstein sich während dieser Zeit von seiner Frau getrennt hat, dann mit Maria zusammenlebte. Ehrlich gesagt, diese, ich will nicht sagen vielen, aber einige Bettszenen, die da drin vorkommen, andeutungsweise, die haben wir auch am Ende eigentlich erst reingeschrieben, nachdem Franziska Augstein, die Tochter, im Stern ein Interview mit ihrer Mutter veröffentlicht hat. Und das war schon überschrieben mit der Zeile, wir lagen die ganze Zeit nur im Bett. Also insofern konnte man das, glaube ich, um auch die Personen und die Zeit zu charakterisieren, nicht wirklich weglassen.
Was mich dann noch so als nicht Nachgeborener, aber zumindest nicht bewusst Wahrnehmender dieser Ereignisse gewundert hat, dass tatsächlich Geheimnisverrat gewesen wäre, hätte die Staatsanwaltschaft diese Dokumente gefunden. Wieso ist der Artikel 5 nicht höher zu bewerten als Information über ein NATO-Manöver?
Das war immer ein wichtiger Punkt, nämlich die Position des Spiegel. Es darf keine illegalen Staatsgeheimnisse geben. Das ist ja ein Vorgang, der jetzt sich auch sehr deckt mit dem, was Snowden über die NSA und so weiter veröffentlicht hat. Darüber kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Es ist nur so, dass bei jeder Aktion gegen Medien, eine so gravierende hat es in der Geschichte der Bundesrepublik eigentlich sonst nicht gegeben, kleinere auch schon, geht immer darum, eine Redaktion zu durchsuchen, um die Quellen zu finden. Die Quellen zu finden und am liebsten Dokumente zu finden, wo drauf steht, streng vertraulich. Und wenn Sie ein Dokument haben, aus dem Sie irgendwas übernommen haben in eine Geschichte und da steht streng vertraulich drauf, dann ist sozusagen der materielle Verratsbegriff erfüllt. Und dann wird es sehr problematisch, wie das Verfahren ausgegangen wäre. Das kann man natürlich nicht sagen. Sie wissen ja, vor Gericht und vor See weiß man nie, was dabei rauskommt. Aber das wäre sehr problematisch gewesen. Deswegen ist das sehr wichtig für die gewesen, für den Spiegel gewesen, dass die Quellen nicht bekannt geworden sind und dass keine geheimen Unterlagen gefunden werden. Und das hat sie in Wahrheit gerettet.
Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass nicht nur, weil der Film natürlich auch eine Rechtfertigung haben muss, gedreht zu werden nach so einer langen Zeit, dass die Spiegel-Affäre die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland so ein bisschen wachgerüttelt hat?
Ganz sicher. Also man könnte fast so weit gehen, dass man sagt, dass die Spiegel-Affäre sozusagen mit zum Gründungsmythos dieser demokratischen Bundesrepublik gehört. Es ist ein ganz einschneidendes Erlebnis für eine ganze Generation gewesen, die das mitgekriegt haben, die auch auf die Straße gegangen sind. Es war wahrscheinlich so eine Art von Vorläuferbewegung der 68er-Zeit. Insofern darf man das nicht unterschätzen, was da passierte.
Stefan Aus, ehemaliger Chefredakteur des Spiegel und jetziger Mitautor beim Drehbuch Die Spiegel-Affäre, zu sehen am 7. Mai um 20.15 Uhr im Ersten der ARD und wahrscheinlich nicht zufällig im Umfeld des heutigen Tags der Pressefreiheit, der 3. Mai, der international aufrütteln soll, doch mal ganz genau hinzugucken, wie ein Staat, wie ja die Gesellschaft umgeht mit der Presse, die ja dann doch eher Wächterfunktion hat. Das dazu. Ich kann Ihnen diesen Film wirklich wärmstens empfehlen und mein nächster Gesprächspartner lobt ihn auch, aber das gleich nach der nächsten Musik.
Das Interview.
Mein nächster Gesprächspartner dürfte nicht nur ein professionelles Interesse haben an dieser Spiegel-Affäre, sondern vielleicht auch so etwas wie Leidenschaft mitbringen beim Zugucken, obwohl er von der kommerziellen Konkurrenz ist. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Joachim Kosak. Er ist Geschäftsführer von Ufa Fiction und hat auch einen kleinen Film mitgebracht, den wir gleich besprechen werden. Aber nochmal kurz zu dieser Spiegel-Affäre. Hätte es Sie gereizt, als Produzent einen Film zu produzieren, wo der Zuschauer den Ausgang schon kennt?
Ja, unbedingt. Also ich bin sehr nah dran an dem Film Spiegel-Affäre. Die Produzentin Gabriela Sperl und ich haben vor Jahren den Film Stauffenberg zusammen gemacht. Da wusste man auch das tragische Ende. Ich kannte das Buch auch sehr lange. Ich war beim Sender Sat.1 und wir hatten sogar überlegt, ob wir nicht dieses Projekt machen, weil ich das ein sehr, sehr wichtiges Kapitel finde, was noch nicht erzählt war. Und ich finde, der Film ist jetzt sehr gelungen.
Das finde ich auch. Und ich finde auch das, was Sie im Gepäck haben, durchaus erwähnenswert. Deswegen soll es hier auch Erwähnung finden. Sie haben eine Serie mitgebracht, Josephine Klick allein unter Cops. Sie läuft ab Montag 21.15 Uhr auf Sat.1. Das ist, sie will dann ein bisschen im Terrain vom RBB, sage ich mal so ein bisschen grob, weil der Tatort vom RBB sich genau dieses Milieu vorgenommen hat, nämlich Berlin und ein kriminelles Sujet. Es geht hier um Ermittlung. Es geht um Ermittlung nicht nur so einfach, da hat jemand irgendwo eingebrochen oder jemand gemordet, sondern sie erzählen auch den Background des Mordes in dieser doch sehr komplexen Stadt Berlin. Warum haben Sie sich genau dieses Thema ausgesucht?
Das ist ein sehr vielschichtiges Format. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ach, das hat gar nicht so einen richtigen USP, wenn man das so sagt. Bei Sat.1 ist ja eine Serie wie Der letzte Bulle, hat einen ganz starken USP, dass man sagt, 20 Jahre im Koma, wie geht ein Mensch damit um? Das ist hier vielschichtiger. Da gibt's nicht so diese eindeutige Pitchline, wie wir sagen. Berlin haben wir uns deswegen genommen. Erstens, der Autor ist Ur-Berliner, Marc Terjung, ein großartiger Autor. Und der lässt hier ja jemanden vom Land mit einem sehr homogenen Blick auf die Welt. Also etwas, wo man sagt, ich habe einen klaren, einfachen Blick auf die Welt, in diese extrem heterogene Stadt kommen. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt zu erzählen. Jemand, der aus Westfalen kommt und ich sag mal eine Stunde mit dem Auto durch Westfalen fährt, der fährt durch eine einzige Welt. Das ist alles dann eine Welt. Mal ist der See rechts und das Feld links und umgekehrt. Und wenn wir, sagen wir mal, hier von Babelsberg nach Mitte fahren, in einer Stunde fahren wir durch 12 Welten. Und diese Heterogenität, die ist einer der Aspekte, die uns da sehr gereizt hat, neben natürlich dieser ganz starken Mann-Frau-Aufladung, die dieses Format auch hat.
Wie läuft sowas ab? Hat man als Ufer-Fiction-Mensch die Fiction, einen Stoff einem Fernsehsender anzubieten und geht dann hausieren und sagt, hier, guck mal, was wir alles haben? Oder ist das eine Auftragsproduktion?
Es ist dann letztendlich immer eine Auftragsproduktion, aber man geht mit einem Stoff und einer Vision hin. Hier war die Vision von Anfang an sehr, sehr deutlich und klar. Wir sind, was ungewöhnlich war, gleich mit dem Drehbuch zum Sender gegangen und dieser Besetzungsidee. Weil normalerweise geht man dann vielleicht mal erstmal mit einem Dreiseiter und dann sagt man, wollen wir das miteinander entwickeln. Hier gab es wirklich ein fertiges Buch von dem Autor und von ihm und mir sofort die Idee, das kann und soll nur Diana Amft spielen. Und das ging dann auch sehr schnell. Also wir waren da im April, Mai letzten Jahres und 2 Monate später hatten wir den Auftrag, weil auch Sat.1 sofort das Potenzial dieser ungewöhnlichen Frauenfigur, ist ja eine Frauenfigur, die in keine Schublade passt. Ist eine Frauenfigur, wo man sagt, die unterwirft sich keiner Rolle. Sie ist erotisch, sie ist sexy, sie ist aber überhaupt keine Sexbombe. Sie ist weiblich, aber sie ist kein Weibchen. Sie hat was Männliches, was Herbes, sie kann schießen, sie haut auch mal drauf, aber ist kein Mannweib. Und dann muss man sich überlegen, wenn man so eine überhöhte, etwas überfiktionale Figur hat, wer passt jetzt genau darauf, wer ist auch vielleicht in seiner Karriere als Schauspielerin genau da richtig? Und das war für mich sofort Diana Amft, weil auch sie für mich eine Frau ist, wo ich auch nie so genau definieren könnte, was für eine Frau ist das eigentlich? Sie ist schillernd, sie ist vielseitig, sie ist lustig, aber sie hat auch wirklich eine große Kraft. Sie hat was Mädchenhaftes, aber auch was sehr Weibliches. Und das passte für uns sofort unheimlich gut zusammen.
Und was mir ja sofort aufgefallen ist, sie passt auch zu Sat.1, denn da gibt es ja Dienstag immer den sogenannten Frauenfilm, wo auch sie schon aufgetaucht ist. Also sie ist für den Sat.1-Zuschauer ein bekanntes Gesicht und erlebt sie jetzt in einer dann doch etwas anderen Rolle, eben nicht typisch Frauenfilm, sondern sie reibt sich tatsächlich mit der Männerwelt, sie reibt sich aber auch mit Konventionen. Wir können uns mal einen Ausschnitt anhören aus der Folge Nummer 3, das Kopftuch.
Wir sind liberale Muslime, wir sind gläubig, aber weltoffen und tolerant.
Es tut mir sehr leid, dass Sie Ihre Tochter verloren haben. Könnten Sie mir vielleicht sagen, seit wann Leila wieder ihr Kopftuch angelegt hat?
Verzeihen Sie, ja? Meine Frau spricht kein Deutsch.
Ist noch nicht so lange in Deutschland. Dann herzlich willkommen.
Nein, nein, wir leben seit 30 Jahren hier. Unsere Kinder sind hier geboren.
Ach, und Ihre Frau hat den Integrationskurs irgendwie verpasst?
Oder? Wir verabschieden uns. Psst. Meine Frau hat nur Kontakte innerhalb der türkischen Gemeinschaft.
Weil sie es will.
Josefine.
Was?
Ja, ich spreche für sie.
Ach so, dann kann ich mir das mit liberal und weltoffen auch eher so ein bisschen ironisch vorstellen.
Von der Scheiße jetzt.
Sakina. Die meisten Türken sind immer Sunniten, die meisten gemäßigt. Und die, die weit aus dem Osten stammen, sind meistens Schiiten. Und bei den Kurden ist nochmal ganz was anderes. Aber weißt du was, Bielefeld? Ich kann dir in 5 Minuten Kreuzberg und die ganze Welt erklären. Kauf dir einfach einen Koran und eine Zeitung. Und
Fritz, soll ich dir mal was sagen? Echt, Schiit, Sunni, Türke, Kurde, ist mir viel zu akademisch. Hier wurde eine junge Frau mit Kopftuch erschossen. In einem Innenhof. Ey, natürlich hat da jemand was gesehen. Und ich renne hier bestimmt nicht von Tür zu Tür, wo mir dann der Mann sagt irgendwie, meine Frau spricht kein Deutsch.
Eine weibliche Polizistin ist ja nichts Neues im deutschen Fernsehen, aber es gibt immer wieder Forderungen, natürlich auch von Schauspielerinnen, die das mal statistisch ausgezählt haben, dass meist Frauen über 30 kaum eine Chance haben, erstens im Fernsehen und dann auch noch eine tragende Hauptrolle zu bekommen, sondern sie werden immer Männern nebenhergestellt. Warum haben Sie nun ausgerechnet tatsächlich eine Frauenfigur in dieses Milieu gepackt, was ja doch sehr männlich ist? Also Polizisten, die schießen, die möglicherweise nur die bürokratische Arbeit Frauen normalerweise überlassen.
Ja, das eigentliche Thema neben der Stadt-Land-Heterogenitätsdebatte ist hier Männerbilder, Frauenbilder. Sie kommt in ein Männerkonstrukt von zwei Buddies, die ihr Leben komplett im Griff haben, zumindest in ihrem Freundschaftsleben. Der eine hat ein Eheproblem, der andere hat eine glückliche Ehe, aber als Buddies stehen sie zusammen und dagegen geht sie jetzt an, weil sie da mitspielen will. Sie will einfach mitspielen und die Jungs wollen sie nicht mitspielen lassen. Also eigentlich jetzt fast auf einer kindlichen Ebene, aber darüber finde ich, schafft es der Autor, letztlich immer wieder die Frage zu stellen, was meinen Frauen immer noch heute für Rollen einnehmen zu müssen, in die sie durch die Männerwelt gedrängt werden, was meinen aber auch Männer immer noch für Mauern hochzuziehen gegenüber Frauen, um alte Rollenbilder doch noch irgendwie am Leben zu erhalten, obwohl es die längst nicht mehr gibt. Und in jedem dieser Fälle geht es genau auch immer um die Frage. Wir haben gerade gesehen, in der dritten Folge, da geht es jetzt ganz stark auch um die Frage über einen Mann, der am Ende der Täter ist, der eine Frau nicht gehen lassen will. In der zweiten Folge geht es um das Thema ein Männerbund wie im Fußball, nämlich Feuerwehrmänner. Und das Problem, wenn in der Feuerwehrmännerwelt, so einer heterosexuellen Welt, plötzlich die Frage aufkommt, wer von uns ist schwul? Es gibt dann eine Folge, die spielt in einer schlagenden Verbindung. Also es ist so, dass wir uns dann immer wieder Männerwelten nehmen, in denen aber auch Frauen Rollen spielen, die sich dem unterordnen. Und Josephine Klick einfach sagt, ich akzeptiere diese Rollenauffassung nicht. Und darum ist es zwar natürlich eine Krimiserie, es ist auch eher eine Polizisten- denn eine Ermittlerserie, aber es geht eigentlich um das ewige Spiel von Loriot. Männer und Frauen passen eigentlich nicht zusammen.
Inwieweit ist da Sat.1 der richtige Sender, außer dass die gesagt haben, wir interessieren uns dafür und tragen das Risiko? Eigentlich kann ich mir das auch gut in der ARD vorstellen.
Ja, es gab auch Gespräche mit dem ZDF über dieses Projekt. Bei Sat.1 passt es deswegen so, weil es diese wirklich gute Mischung von Humor und Ernsthaftigkeit von Relevanz und Unterhaltung hat. Und es soll natürlich in der Tradition von Danny Lowinski, das ist ja auch derselbe Autor, Mark Terjung, dieser wundervolle Autor, der Danny Lowinski über Jahre kreiert hat, in dieser Besonderheit soll es eigentlich stehen, dass man sagt, man nimmt sich besondere Figuren, die in ungewöhnlichen Situationen dann sind. Also Danny Lowinski ist so verliebt in Berlin. Lisa Plenske war auch eine Figur, eine Frau, die einfach auch sagte, ich bin, wie ich bin. Es geht um Helden, das sind für mich auch extrem deutsche Helden, die sagen, ich bin, wie ich bin. Also ein bisschen so Martin-Luther-Prägung in diesem Land. Gerhard Schröder hat das ja auch mit Basta gemacht und ich will hier rein. Und Luther, der sagte, hier stehe ich und kann nicht anders. Und bei Sat.1 haben immer Figuren gut funktioniert, die ungewöhnlich sind, die auch anecken, die aber sagen, ich stehe dazu und ich übernehme auch die Verantwortung für mein Tun. Und auf dieser Ebene, natürlich neben dieser Oberflächengeschichte, Sat.1 ist ein Frauensender und blonde Frauen am Dienstagabend, was übrigens so alles gar nicht mehr stimmt. Ich war da ja 5 Jahre und da haben wir ganz andere Filme auch gemacht, aber das ist natürlich immer noch so die Prägung, das ist auch immer noch das Klischee. Oberflächlich kann man das so sagen, aber tief drunter ist das wirklich ein guter Sender dafür, weil es diese ungewöhnlichen Figuren da eigentlich immer eine große Chance hatten.
Sie haben auch ästhetisch natürlich das Genre Krimi bedient, also sehr lang brennweitiger Kameraeinstellungen, also beobachtend, sehr viel aus der Hand gefilmt, um also auch dieses Reportage-Element vielleicht etwas zu betonen, also Authentizität reinzuholen. Es sieht auch teuer aus. Inwieweit haben Sie da sozusagen auch als Produzent eine Verpflichtung, ich sag mal kommerziell zu denken, um das wieder reinzuholen, oder ist das ein Experiment, was Sie sich genehmigen?
Nein, also wir sind da im Budget okay. Das ist ein normales Serienbudget und man kann glücklicherweise heutzutage, wenn man dann mit einem Regisseur wie Oliver Domanger, der die ersten 3 Folgen gemacht hat, arbeitet, der eine solche Erfahrung hat, auch mit seinem Kameramann, wie man einfach geschickt mit Zeit umgeht, wie man sehr, sehr gut vorbereitet, dann kann man hier mit einem normalen Budget auch wirtschaftlich anständig arbeiten. Es ging, Sie haben völlig recht, hier schon um den Spagat einerseits natürlich auch für den Mainstream eine gute Ästhetik zu machen und trotzdem sehr realistisch zu sein. Es ging auch zum Beispiel immer darum zu sagen, wir machen hier auch Komödie, wir machen auch eine Mann-Frau-Komödie, wir gehen aber nicht so sehr in so eine Heidi-Tighty-Romantic-Comedy rein, sondern auch die Auseinandersetzung zwischen Josephine Klick und den Männern, gleich in Folge 1, wenn die sich dann da auch mal in so einer Kampfsituation prügeln, schon auch ein gewisses Aggressionspotenzial zu haben. Diese Frau trägt ja ein Geheimnis. Das ist übrigens auch ungewöhnlich. Das ist auch mit das erste Mal, dass, ich sag mal, eine Frauenfigur dieser Art die Hauptfigur einer Serie ist und ein großes Geheimnis mit sich trägt. Und wir nicht nur aus ihrer Perspektive erzählen, sondern die Männer sich dann auch immer fragen, wer ist die denn eigentlich? Warum ist die denn eigentlich hier? Warum ist die aus Bielefeld weggelaufen? Was ist da passiert? Also sie kommt bei Bielefeld. Sie kommt ja aus dem Dorf bei Bielefeld. Warum ist
bei
die
Bielefeld
hier?
Bielefeld gibt's ja eigentlich nicht.
Bei Bielefeld gibt's nicht. Bielefeld heißt es ja auch, gibt's ja auch nicht. Und es ist da einfach auch uns wichtig gewesen, eine gewisse Echtheit der Gefühle und eine gewisse Echtheit dieser Stadt und eine gewisse Echtheit auch von Aggressionspotenzial wirklich mitzuerzählen. Bei allem Mainstream, bei aller Unterhaltung, die wir natürlich machen wollen. Aber da, so sehr ich nicht ununterbrochen auf amerikanische Serien gucke, bin ich schon sehr davon geprägt, sich zu überlegen, die angelsächsische Literatur und Unterhaltungskultur ist da einfach uns insofern voraus, indem die das ja auch immer toll zusammenkriegen, gehaltvoll und echt und trotzdem unterhaltend oftmals zu erzählen.
Was sich auch in der Musik widerspiegelt. Wir wollen mit der Filmmusik rausgehen. Ich bedanke mich bei Joachim Kosak. Er ist der Produzent von Ufa Fiction, unter anderem auch eben für Josephine Klick, Allein unter Cops. Die, glaube ich, erste Serie, die sie nach ihrem Wechsel mit produziert haben.
Genau, das ist jetzt mein erster Wiedereinstieg als Produzent in die Serienwelt nach 5 Jahren Sat.1.
Radio 1.
Und im Podcast Bonustrack hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus der Medienmagazin-Sendung vom 26. Oktober 2002. Thema 40 Jahre Spiegel-Affäre.
Am 26. Oktober 1962 besetzt Polizei den Spiegel, der inzwischen in Hamburg produziert, beschlagnahmt Akten und versiegelt Redaktionsräume. Der Vorwurf: Landesverrat. Anlass ist ein Artikel, in dem Spiegelautor Konrad Ahlers die Verteidigungsstrategie untersucht und schreibt, bedingt abwehrbereit. Mit Atomwaffen statt Brigaden sei eine Vorwärtsverteidigung der Bundeswehr nicht möglich. Augstein und leitende Redakteure werden in Haft genommen. Franz Josef Strauß telefoniert persönlich mit dem deutschen Militärattaché, damit der Urlauber Ahlers in Spanien festgenommen wird.
Soweit die Kurzfassung aus einer Dokumentation des Norddeutschen Rundfunks, was vor genau 40 Jahren ab 21 Uhr in den Spiegelräumen im Hamburger Pressehaus anlief und fortan den Namen Spiegelaffäre trug. Unter den Spiegelredakteuren damals auch Dieter Wild, seit 1960 beim Spiegel, der spätere Spiegel-Spezialherausgeber und Vizechefredakteur unter anderem und jetzt am Radio 1 Telefon. Herr Wild, wie haben Sie die Besetzung eigentlich erlebt?
Ich selber war nicht mehr im Haus wie die meisten der Redakteure. Es war ja schon relativ spät am Freitag. Die neue Nummer war sehr weitgehend fertiggestellt, wenn auch nicht ganz. Ich wurde dann angerufen, bin in die Redaktion gefahren und fand die Redaktion von Polizei umzingelt und besetzt und konnte mit Schwierigkeit dorthin vordringen, wo die Polizei die Restredaktion versammelt hatte, nämlich in den Konferenzraum.
Und wie hat man Ihnen das damals erklärt, als Spiegelredakteur, was da ablief?
Erklärungen wurden nicht gegeben, es wurde nur gesagt, hier ist die Polizei, das Bundeskriminalamt, der Spiegel ist besetzt, Sie können nicht hinein. Dann habe ich aber gesagt, ich gehöre dazu, ich muss hinein. Und dann bin ich mit Schwierigkeit hineingekommen. Und dann war zunächst die Polizei nicht mehr zu sehen. Wir waren in dem Konferenzsaal praktisch eingesperrt, wenn auch nicht wirklich festgesetzt. Festgesetzt waren ja 6 Leute aus der Spiegelspitze. Und wir konnten aber nicht mehr in unseren Büros kein Arbeitsmaterial mehr verwenden, nichts mehr erreichen und so weiter.
Irgendwann dämmerte es Ihnen oder man hat es Ihnen gesagt, dass der Spiegel Geheimnisverrat begangen hätte. Was haben Sie da gedacht?
Naja, da haben wir natürlich gewusst, worum es sich etwa handeln würde, nämlich um diesen Titel, der vorher erschienen war, Falex. Und wir waren aber doch ziemlich überzeugt, dass da keine Geheimnisse drin war, zumal kein Landesverrat begangen worden war. Insofern fanden wir die Aktion gar nicht mal so schrecklich. Zwar ein bisschen bedrückend, wenn man auf einmal die Polizei in der Redaktion hat, aber doch nicht so, dass wir dachten, mit dem Spiegel ist es nun zu Ende.
Die Spiegelaffäre war ja im Nachhinein betrachtet eigentlich eine Strauß-Affäre. Strauß deckt so aber ein bisschen zu den Fakt, dass da im Nachkriegsdeutschland, es waren ja 17 Jahre nach dem Krieg erst vergangen, noch einige andere einen Nachholbedarf in Demokratie hatten. Zum Beispiel Siegfried Buback, der agierende Staatsanwalt, der seit 1940 der NSDAP angehörte. Inwieweit ist denn die Spiegelaffäre auch ein bisschen symptomatisch
für das, was man vielleicht die Wandlung von einem Nachkriegsdeutschland zu einem demokratischen Staat nennen kann?
Da war sie bestimmt symptomatisch, da war sie ein Einschnitt. Bis dahin war der Staat Adenauers und der Staat der CDU-Herrschaft zwar natürlich kein Gewaltstaat, aber ein autoritärer, ein patriarchalischer Staat. Und nach der Spiegelaffäre nicht mehr, war zum ersten Mal durch den Protest der Öffentlichkeit gegen einen Gewaltstreich, den der Staat hier eindeutig begangen hatte, eine völlig andere Atmosphäre entstand.
Hat die Grenzüberschreitung des Staates im Nachhinein nicht vielleicht auch etwas Gutes gehabt? Ein für alle Male so eine Art Markierung gezogen, einen Präzedenzfall geschaffen?
Das kann man so sagen. Rudolf Augstein in seinem Interview im Spiegel in dieser Woche so erklärt. Er hat gesagt, meine 105 Tage Haft hatten insofern etwas Gutes, denn sie haben viel bewirkt. Das kann man so sagen.
Aber dennoch kommt es ja vor, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Bildredaktionen durchsucht. Auch was läuft da schief momentan?
Ja, das ist natürlich wieder ein Fall gewesen, wo man wahrscheinlich sagen muss, er ist ziemlich eindeutig rechtswidrig gewesen. Aber er hatte natürlich nicht annähernd diese Dimension. Hier sollte ja eine ganze Redaktion mundtot gemacht werden. Und wenn Sie sich vorstellen, die Totalbesetzung dieser Redaktionsräume damals mit Verhaftung der Redakteure, Entzug aller Betriebsmittel, aller Arbeitsmittel, der Spiegel hätte ja nicht erscheinen können, wenn nicht damals die anderen Medien, die Zeit und der Stern uns Material zur Verfügung gestellt hätten und Räume. Das war natürlich schon ein gewaltiger Schlag, nicht vergleichbar mit einer, ich sag mal, gelegentlichen Untersuchung, Durchsuchung.
Es hat sich also der Gedanke etabliert, dass Pressefreiheit doch ein hohes Gut ist, aber andererseits hat man eben doch den Eindruck, wenn man hört, mit welchen geheimdienstlichen Methoden möglicherweise auch Journalistenbüros abgehört werden können in einigen Bundesländern. In Hamburg steht die Sache ja vielleicht noch bevor, dass das dort ins Gesetz geschrieben wird. Hat man doch schon den Eindruck, dass einige aus der Spiegelaffäre nichts gelernt haben. Sehen Sie das ähnlich?
Immer wieder mal versucht, das ist richtig, aber wenn Sie gerade den Hamburger Fall angesprochen haben, das ist nun erledigt. Ich denke, die Sache ist nun den Politikern so ins Bewusstsein geschrieben worden, dass dieser Gesetzesvorschlag geändert wird. Das wird nicht so kommen wie geplant. Aber in der Tat, versucht wird es immer mal wieder in etwas kleinerem Rahmen.
Vielleicht auch noch ein Fazit von Ihnen. Sie haben Augstein zitiert, aber Sie waren ja auch unmittelbar dabei betroffen und haben ja auch im Spiegel selbst die Spiegelgeschichte und auch die deutsche Geschichte aufgearbeitet. Ihr Fazit nach 40 Jahren Spiegelaffäre?
Das Fazit ist ein Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik. Wandlung der Bundesrepublik vom patriarchalischen, autoritären Gemeinwesen zu einem offeneren, freiheitlicheren, als es bis dahin gewesen war. Und insofern auch natürlich der bisher immer noch größte Presseskandal, den es gegeben hat, der größte Angriff des Staates auf ein Organ. Das, wie gesagt, konnte sich nicht wiederholen.
Dr. Dieter Wild vom Spiegel, damals einfacher Spiegelredakteur, heute im Ruhestand, was nicht heißt, dass Sie untätig sind. Sie lernen unter anderem an der Leipziger Uni gerade über Nachrichtenmagazine in Deutschland. Ich bedanke mich.
Bitte sehr.
Müssen Sie nicht Ihre Anstellung zu ändern?